Urban Vibes.
Weil da noch nichts durchkommt. Ah ja, jetzt. Okay. So, Annalena, wir haben Popschutz, wir haben die Spinne samt allen Gummis hier zurechtgeruckt. Und jetzt sind wir eigentlich startklar hier im Abriss-Podcast.
Ja, wir haben alles.
Wir haben quasi alles. Wir haben einen Tisch, der fast auseinanderfällt. Der Tisch ist eine mega geile Konstruktion hier aus Holzplatte und Tischgestell. Es ist nicht mehr viel übrig vom Studio, leider. Wir haben Abriss-Podcast. Wir haben hier den riesen Umzug am Start.
Das geht sich aber alles aus, wie man so schön hier sagt.
Ne? Das geht sich alles überhaupt nicht aus. Ich zeig mal. Du moderierst mal den
die Roomtour, die Wohnungstour.
Also das hier ist quasi unser momentanes improvisiertes Podcast-Studio.
Genau, Annalena. Hier sitze ich. Hallo,
herzlich willkommen. Haben wir noch die Couch. Diese Couch ist schon verkauft. Und hier liegt noch ein bisschen Equipment in der Ecke. Und das war unser großartiger Workshop-Room. Hier ist alles leider schon demontiert. Das war unsere schöne Küche, die Ramona ganz schön weiß gestrichen hat. Die war vorher so schier braun oder sowas. Und hier hinten war Backoffice. Hier ist jetzt nur noch ein Schreibtisch übrig. Also nichts. Nicht mehr viel wirklich. Und hier war unsere Abstellkammer und da oben auch noch die Galerie. Und jetzt man sieht, es ist alles nur noch vollgerümpelt mit Taschen und mit uns.
Genau. Aber hauptsächlich, wir sind noch da. Das ist ja auch gut für den Podcast.
Ja, wir sind noch da. Die Frage ist, wie lange noch, ne?
Ja.
Naja.
Naja. So, welcome back.
Ja, thank you. Annalena, du bist Praktikantin hier am Start vom MDR direkt aus Erfurt.
Genau,
aus ist Erfurt. Ist es so? Ja. Ist ja voll geil, dass du da bist und dass du da warst. Wir haben einiges zusammen jetzt bewältigt in einem Monat Praktikum, ne?
Ja, es war super viel.
Und wir wollten mal nochmal so ein bisschen drüber quatschen einfach.
Genau, eine kleine Revue geben.
Wo fangen wir da an?
Ja, ich wollte gerade auch fragen, wo fangen wir denn an bei den ganzen Terminen? Es war echt wow, es war viel. Wir hatten, ich glaube, angefangen war es beim tollen Strategie-Meeting erstmal alles aufgezählt, was alles ansteht.
Richtig, es gab ein kurzes Strategie-Meeting.
Genau, da hat alles angefangen vor einem Monat. Nee, und dann hatten wir in der Woche, glaube ich, in der ersten auch gleich diesen About-Me-Video-Dreh, wo neue KünstlerInnen dabei waren.
Ja, da ist ja was wirklich Spannendes passiert. Ja, das wollte ich mal kurz mit dir quatschen. Da hatten wir ja eine Frau mit Behinderung da. Mhm. Ja. Und da fand ich das ganz geil, dass du das so auch so, also das war gar kein Thema, ne? Und ist jetzt auch bis jetzt noch nie Thema gewesen, aber deswegen wollte ich es jetzt doch nochmal thematisieren, weil eben im Schauspielbereich, glaube ich, und jetzt gibt es eben auch draußen diese Billa-Kampagne, mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht, nicht in Anführungsstrichen, das wollten die sozusagen so ein bisschen als hetzerische Aufschrift für eben Menschen mit Behinderungen haben wir Probleme in unserer Gesellschaft. Und das haben sie ja wirklich. Und jetzt gerade im Schauspiel stelle ich es mir jetzt für Menschen mit Behinderung eben auch sehr schwer vor. Ja.
Ja.
Und deswegen fand ich das ganz geil, dass wir das eigentlich erlebt haben, dass da jemand kam und ich wusste eben auch nicht, dass die Frau kommt und jemanden. Also, dass da jemand kommt mit Behinderung und das war dann aber tatsächlich halt so, es war jetzt nichts Schlimmeres, aber sie war halt schon ein bisschen so, ne? Mhm. Und man hat's gemerkt und das ist, stelle ich mir halt für die Personen echt schwierig vor. Also, wenn die dann den Wunsch haben, ich möchte da Schauspielerei zu machen.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja ein cooler Move von ihr auf jeden Fall, dass sie sich traut, den Weg einzugehen und ein bisschen mit der Agentur ein bisschen warm zu werden. Oder mit uns
in dem. Ja, Fall. Sie hat dann so gesagt, du bist urgeil.
Ja.
Du bist so urgeil.
Das finde ich auch sehr sympathisch.
Ja.
Nee, aber nee, die war ja ganz.
Von ihr war es auch wirklich authentisch, ja.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber genau, mal schauen, was draus wird. Vielleicht sehen wir sie wirklich in Berlin Tag und Nacht, das war ja jetzt hier.
Ach so, echt, okay.
Ja,
ja, ich check's gerade gar nicht, ja.
Ja, aber okay. Mal schauen, was daraus wird, ne?
Wo
aber
die Leute hinwollen, ja.
Cool, dass man auf jeden Fall so viele verschiedene Leute kennengelernt hat. Also, was ich echt sagen kann in dem Monat, ich habe nicht nur fachlich was dazu gelernt, mhm, ein bisschen in eine andere Richtung reingeschnuppert, sondern ich habe auch super viele verschiedene Menschen mit anderen Charakteren, mit denen, ja, ich auch gar nicht so zu tun hatte, irgendwie zusammengearbeitet, ja, oder einfach so erlebt, die da waren. Also mhm, angefangen bei dir, bis hin über Abdo, Jenny, die Mitarbeiter hier, die bis hin zu den wirklich Helfern am Veranstaltungstag, mhm, mit den Leuten, die da waren, sich beworben haben, also richtig, richtig viele Facetten an Menschen kennengelernt.
Ja, sehr, sehr cool. Das sind wirklich viele und ich sag's dir ehrlich, also mir gehen sie auch echt ordentlich auf den Geist. Also weil jeder halt so sein eigenes Ding hat, ne?
Ja.
Und jeder hat seine Wehwehchen und du als Projektleiter und Arbeitgeber und musst dann da natürlich irgendwie mit allen irgendwie so auf ein grünes Licht kommen. Und das kannst du dir vorstellen, ist jetzt auch nicht gerade, also das habe ich mir auch einfach nicht so vorgestellt. Also als Agenturleitung und jetzt eben als Künstler, der ich die Leute anstelle oder mit den Leuten zusammenarbeite, gehört einfach noch viel mehr dazu, als ich stelle jetzt mal eine Rechnung, ne?
Hm.
Also das ist halt einfach. Und der Abdo hat es gestern gerade auch gesagt, als Arbeitgeber muss man eben auch für seine Arbeitnehmer arbeiten.
Ja, richtig.
Und
ja,
das ist halt auch gerade jetzt hier so im Kleinen, ich meine, das ist beim MDR vielleicht anders, ne? Hm. Da ist dann irgendwie klar, okay, da gibt's den Direktor, der verdient dann aber auch einfach mal 10k im Monat.
Hm.
Und deswegen ist er halt Direktor über, weiß ich, eine Belegschaft von 40 Leuten. Ja,
ja?
Richtig. Und das kriege ich halt aber nicht, ne?
Hm.
Und das ist dann halt schon nochmal.
Eben, und das sind ganz viele Ebenen. Und du musst ja noch diese ganze soziale Komponente, die du ja gerade angesprochen hast, irgendwie bewältigen mit verschiedenen Leuten und immer, ja,
genau,
auf die Wehwehchen eingehen oder wo halt der Schuh drückt, immer schauen und dass das Betriebsklima stimmt und so weiter.
Ja.
Und das gibt's ja bei einem großen Unternehmen, wo ich jetzt bin, einfach im kleinen Sinne dann immer.
Mhm.
Und da muss ja der Oberste quasi nicht auf jeden einzelnen Mitarbeiter schauen.
Mhm.
Also da echt auch Chapeau an dich, dass du da eigentlich eine gute Balance findest, finde ich.
Merci, merci, genau, merci.
Und ja, nee, das war echt mal schön, so ein anderes Arbeitsverhältnis irgendwie mal mitzuerleben für einen Monat. Ein bisschen chaotischer, muss man auch sagen, aber irgendwie auch sehr sympathisch und freigeistiger und ja, halt alles nicht so strukturiert, wie ich es eigentlich erlebe in einem großen Unternehmen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, cool. Also das wollte ich dich halt auch fragen. So, was ist jetzt so dein Feedback? Also du bist ja jetzt so ins kalte Wasser gesprungen mit uns für einen Monat und hast so dies und das erlebt und eben, wie du sagst, die Arbeitszeiten sind auf einmal flexibel und nicht mehr gerichtet und die Abmachungen werden eingehalten und halt auch nicht. Und dann kommt der Chef halt einfach mal eine Stunde zu spät und ist halt so.
Ja.
Wie kommst du damit klar oder das hat dir jetzt schon trotzdem, höre ich jetzt raus, gefallen, ne? Also es kann schon auch was, ne? So ein freies, selbstständiges Dasein, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich komplett was anderes, aber ich muss sagen, dadurch hat man irgendwie viel mehr das Gefühl, man ist in einem kreativeren Umfeld, wenn alles nicht so strukturiert und geplant abläuft. Und das ist einfach für sich selber, also für mich selber in dem Fall, auch nochmal irgendwie wirklich eine coole andere Atmosphäre gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt wirklich so anstrebe, so ein Mittelding wäre vielleicht auch mal noch cool zu haben, weil es jetzt wirklich zwei Extremen sind. Aber an sich bereue ich es auf jeden Fall nicht, es war jetzt die beste Entscheidung, auch hier nach Wien zu kommen. Klar, da hatte ich nicht diese Sprachbarriere. Ich meine, es ist ja im Sinne ein Auslandspraktikum hier. Aber auch mit Wien war ich jetzt super happy und finde es echt eine super schöne Stadt und würde es immer wieder machen.
Mhm.
Ja, genau. Aber du bist ja auch hier nach Wien hergezogen, ne?
Ja, ich bin ja Wahlwiener, ja. Ich bin ja quasi auch Hier gestrandet, ja. Ich sage immer, ich bin, oder was sagt der Harry der Wiener oder der Magister sagt irgendwie, er ist irgendwie mit dem Holzboot die Donau entlang geschippert und ist dann halt irgendwann hier hängen geblieben. Also und er hatte halt nicht mal so ein Flüchtlingsboot, also er hatte eigentlich kein Boot, er hatte nur so ein Holzbrett und die Donau entlang geschippert. Also Wirtschaftsflüchtlinge. Naja, wir sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, also wir sind wirklich aus Bayern entronnen, damals, als das Studieren dann dort angefangen hat zu kosten. Ne? Mhm. Das war dann auf einmal 700-800 Euro im Monat und da hattest du halt die Wahl, okay, willst du jetzt wirklich studieren oder gehst du Bars arbeiten nachts und finanzierst dir dein Studium mit 2-3 Jobs nebenbei und hast dann aber eigentlich in Wirklichkeit nicht wirklich studiert, weil du eigentlich nur gearbeitet hast. So, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, also jetzt gibt es Erasmus Plus, eben das gab es ja damals auch noch nicht so. Das ist jetzt wieder im Kommen, das Erasmus, was uns sehr freut oder mich als Langzeitstudent. Wie lange nee, aber denn? Du kommst ja von der Berufsschule, ne?
Ja, richtig.
Na, ich habe 10 Jahre studiert fast, aber ich habe halt 3 Studien fertig machen müssen und das war eben dieses alte Magisterstudium, wo du halt wirklich, wenn du da einmal drin hängst, ich meine, die haben uns auch echt frech belogen. Die haben uns so am Anfang gesagt, so nach 5 Jahren seid ihr fertig. Und dann waren 5 Jahre vorbei und du warst noch nicht mal auf der Hälfte.
Also es lag nicht an dir, sondern es lag am
System. Es lag am System, ja. Das war einfach höchst aufwendig, eben ein bildungspädagogisches Studium zu machen, nebenbei eben Musikstudium und noch ein zweites Lehramtsstudium zu machen. Also das musst du ja mal machen. Das ist ja nicht irgendwie so, ich schüttel mir das mal aus dem Ärmel, sondern da wollen die ja alle was. Und das hat dann auch letztlich dem System den Todesstoß gegeben, weil das System ja dann eben gerade als ich im Abschluss war, abgeschafft wurde. Also da wurde ja dann das Bachelor-Master eingeführt und Bachelor-Master hat dann letztlich dazu geführt, dass wahnsinnig viele Studenten unter die Räder gekommen sind. Also die waren dann alle noch im Diplomstudium und mussten dann aber übertreten und haben dann ihr Studium sozusagen verloren, weil du dann noch mehr dazu bekommen hast durch das Bachelor-Master-System, musstest du dann noch dieses und jenes nachholen und dazunehmen und dadurch ist das Studieren jetzt auch nicht mehr so wirklich das, was es ja mal war, ne? Also heute, ja, machst du eben dieses Bachelor-Master-Studium und ich weiß nicht, was macht ihr in der Weiterführung von der du bist jetzt Berufsschülerin
genau, erstmal. Genau, Berufsschülerin durch die Ausbildung eben noch, aber das normale System ist ja wirklich so, dass
Bachelor,
es
von Master
der dann. Gesellschaft vorgeschrieben wird, Bachelor und dann im besten Fall noch Master, wenn man noch sich weiterbilden will, aber ist ja dann aber in Wien bestimmt auch nicht anders gewesen, ne?
Also es hat sich länger hier gehalten, das Magisterstudium und das Diplomstudium gibt es auch immer noch, halt vor allem in der Medizin gibt es halt noch eben immer den Doktor und der ist ja immer noch so aufgebaut wie ein Magister und so. Also da gibt es halt schon noch, also die Deutschen haben schon früher angefangen, das aufzugeben. Ja, das stimmt.
Okay, interessant. Aber Wien ist immer noch eine gute Wahl für dich, ne? Oder als Stadt?
Du, ich bin jetzt 12 Jahre hier, also es wächst einem dann natürlich auch, ich glaube, aber jede Stadt und jedes Heim wächst einem dann halt irgendwann mal so ein bisschen über den Kopf. Momentan ist es aber sicher die bessere Wahl, so auch Pandemie und so, ne? Ja. Also da haben die Wiener jetzt auch nicht den besten Zugang zu, aber man fühlt sich doch irgendwie ein bisschen ab vom Schuss, der eben da in Deutschland zusticht.
Ein krasses Beispiel, finde ich zum Beispiel, ist, dass hier die ganzen PCR-Tests kostenlos sind für die Bürger und in Deutschland muss man schon für einen normalen Corona-Test eigentlich
zahlen. Ja, die zahlen.
Also das ist schon ein großer Unterschied.
ein kapitalistischer Streich der deutschen Lauterbachs Anhänger. Ja, ich verstehe eben da auch überhaupt nichts mehr und bin da froh, dass ich ein bisschen so unter Österreichern bin, die vielleicht auch in andere Richtungen nichts verstehen. Also, weil letztlich ist es in dem Fall vielleicht Ignoranz ist dann doch irgendwie die bessere Behelfsmethode. Und die kannst du dir aber in Deutschland eben gar nicht mehr leisten, so ungefähr. Richtig. Und das ist schon ein bisschen krass.
Ja, genau. Aber wir wollten, aber, ja,
nicht, ja, wir wollten ja nicht über Corona reden. Genau. Aber reden wir nochmal über Corona. Warte mal, wie ist es mit deiner Corona-Einstellung?
Sagen kann, ist, dass ich überhaupt froh bin, durch Corona noch hier im Oktober da zu sein, weil tatsächlich ist das Praktikum hier im Juli angesetzt gewesen. Mhm. Und es wurde halt einfach komplett abgesagt, ja, weil es eben da noch nicht ging im Sommer. Aber deswegen bin ich umso mehr froh, dass es jetzt im Oktober geklappt hat. Genau.
Es hat geklappt und wir haben es gut hinter uns gebracht sogar. Ja. Du hast gerade dein Praktikumszeugnis bekommen. Was sagst du dazu?
Das hat auch nochmal widerspiegelt, was man eigentlich alles so gemacht hat in den 4 Wochen. Die Zeit ging zwar super schnell vorbei, aber man hat doch viel gemacht.
Ja.
Genau, können wir auch gleich gerne zum nächsten tollen Event überspringen.
Jetzt geht's der Reihe nach quasi. Ja, genau. Also wir haben angefangen mit dem About Me Workshop, haben wir gesagt.
Richtig, genau.
Da kamst du an und hast quasi so ein bisschen Einblick in die Agenturarbeit von Fromedia, www.fro-media.com bekommen. Unsere Startup-Agentur hier in Wien, 1160 Wien.
Richtig, genau. Und dann habe ich, das war die Woche eigentlich, nochmal so generell der Einblick, ein bisschen in die Cutter-Tätigkeit, wurde ich ja schon eingewiesen, durfte mich ein bisschen in Premiere ausprobieren. Und dann die Woche drauf war dann, glaube ich, schon Brecht-Liederabend, oder?
Genau.
Genau, da war zuerst
öffentliche Erstaufführung so, oder Hauptprobe haben wir das genannt.
Genau, richtig.
Öffentliche Hauptprobe.
Und dann am Wochenende die richtige Aufführung im schönen Karl Borromäus.
Borromäus. Das war irgend so ein Priester, Bischof oder irgend sowas.
Okay, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne Location und
aber warte, ich wollte nochmal zum Karl Borromäus sagen, dass er als ein Wichtiger für Wien im katholischen, alles gut.
Ich habe schon viel Kulturelles hier auch mitgenommen. Ich weiß jetzt auch wie, Moment, ich kriege den Namen jetzt leider wieder nicht zusammen, aber der eine Künstler mit dem Gewand, mit dem bunten, wo du mir im, da waren wir nämlich auch noch in der Barbara Karlich Show. Da war in so einem schönen Schaufenster ein...
Ah, der Klimt.
Genau, richtig.
Der Herr Klimt. Ja. Das Fräs hast du dir aber immer noch nicht angeschaut. In der Sezession.
Nee, das habe ich mir nicht angeschaut. Ich bin leider doch nicht so Kunst interessiert.
Genau.
Aber zurück zum Ursprung.
Ja, bitte.
Hier Brecht, ich schweife ab.
Ja. Ah, da haben wir sogar hier, schau. Da können wir sogar hier...
Ah, ja. Können wir mal das Plakat jetzt
Das Plakat, sagen. Also es war eine Aufführung der Brecht-Lieder von Nama Isabel Fassbinder und mir. Als Marc de Cos singe ich da, also als Schauspiel-Pseudonym. Und wir haben das eigentlich schön produziert, ja, also... Du hast gleich beim ersten Mal den kompletten Bildregie-Mitschnitt, eben das, was wir hier machen, Switcher, übernommen und das hat ganz gut geklappt, oder?
Ja, fand ich auch echt mal cool. Also habe ich ein bisschen so Bauchbinden eingeblendet und so weiter. War echt auch mal eine coole Erfahrung für den Livestream,
genau.
Auch dazu sagen. Und dann generell halt alles mit dem Aufbau mitzubekommen, mit der Technik. Ich kenne das ja eigentlich vom Set beim MDR auch, bloß bin ich da halt wirklich nicht so technisch fokussiert.
Bist du nicht so?
Gucke halt einfach, dass es zeitlich alles gut läuft. Und hier gucke ich halt, dass auch die Technik gut jetzt mittlerweile. Habe irgendwie von dir vor allem auch mitbekommen, wie man die Technik richtig aufbewahrt, wie man was zusammenlegt. Wie man was aufbaut mit der Kamera oder so. Deswegen war auch echt ein cooler Einblick.
Würdest du sagen, das ist sowas, was du auch in Zukunft, wo du sagst, also ich kann auch so mal so eher in den technischen Bereich jetzt mal so mit rein, auch kann mich da auch mal als Produktionsassistentin daher hergeben oder würdest du da noch ein bisschen Wumme haben?
Gute Frage. Bin tatsächlich da selber noch sehr in der Findungsphase, aber ich würde nicht Nein sagen, aber ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ich jetzt komplett in die technische Schiene abrutsche.
Ja.
Also das jetzt auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung und das ist ja auch cool für den Background zu wissen, wenn man was organisiert, was dann wirklich dahinter steckt.
Dass da eben Leute auf ihr Equipment aufpassen müssen, dass nichts weg kommen darf, so wie bei uns letzte Woche, ein ganzer Koffer mit 2000 Euro Equipment verschwunden ist aufgrund von Nachlässigkeit. Das passiert eben schnell und da ist es dann eben auch als Produktionsleitung halt wirklich wichtig, dann auch da die PAs abzustellen und dann wirklich halt auch darauf zu achten, dass die dann an Position bleiben und so weiter. Also genau. Gibt es schon viele
aber
wichtige.
Aber anhand solchen negativen Erfahrungen finde ich auch immer cool, dass du dann immer gemeint hattest, ja komm, lass irgendwie so einen Verbesserungsvorschlag für die Zukunft gleich machen mit den 10 Geboten für die MitarbeiterInnen.
Richtig, stimmt, das haben wir gemacht.
Genau,
ja.
Das war eigentlich ganz cool, dass wir da wirklich gleich so analysiert haben, was falsch gelaufen ist, was vielleicht auch gut gelaufen ist, anhand von Projektberichten. Mhm. Ist ja auch echt eine coole Idee gewesen und ein wichtiger Teil für die nächsten Schritte, Prozesse, Veranstaltungen, wie auch immer.
Ja, die haben wir jetzt da. Die haben wir jetzt da und habe ich gesagt, die sollte jeder Mitarbeiter eigentlich geben, also nehmen und quasi vor den Events auch durchlesen, damit er einfach weiß, okay, da gibt es ein gewisses Reglement, da gibt es gewisse Arbeitsprozesse, eben bis hin zum, ich sag halt Tschüss, bevor ich abhau. Ja? Mhm. So, also das war ja auch so ein Punkt, wo ich dann gemeint habe, ja, ist irgendwie jetzt nicht als ein Beinbruch, aber es wäre halt nett, wenn man dann auch an dem Tag Bescheid weiß, okay, die Leute verschissen sich so langsam.
Ja, banale Sachen, aber wichtige Sachen, die dann vielleicht auch nochmal klar gemacht werden müssen am Anfang. Genau, nee, deswegen finde ich das cool, dass man da ein bisschen reflektiert auch drauf schaut. Das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen.
Mhm.
Genau, dass man nicht einfach was vergehen lässt, sondern mit einem schönen Rückblick nochmal alles analysiert. Genau.
Da analysiert, das passt ja zu Annalena.
Ja.
Analyse.
Tolles Wortspiel. Genau, nee, dann war ja die zweite Woche schon rum, wow, die Brechtliederwoche, sag ich mal.
Ja, das war wirklich intensiv, ja.
Genau, aber...
Also die Aufführung im Borromeo-Saal, hast du die dann überhaupt mitbekommen schon, oder? Da warst du ja auch am Regiepult gesessen.
Genau, ich war am Regiepult und habe mit der Lumix, mit der Kamera noch
ein bisschen Making-of, genau.
Eigene Videoschnitte und so gemacht.
Ja, so tragisch, dass man dich dann da nicht noch für die Interviews, hätte man dich dann noch weiter attackieren müssen, also... sekieren müssen, dass Annalena, hier noch Backstage und jetzt noch Interview von den Sängern und so, weil das ist uns dann verloren gegangen, weil der ORF hat es dann leider nicht auf die Reihe gekriegt, diese Interviews ordentlich zu speichern. Ja, das sind auch so Sachen, also da hat dann gestern der Ahmad nochmal angerufen und meinte dann, ja, ihm geht's nicht ums Geld, aber ich will das Geld... Das ursprünglich ausgemachte Geld. Und dann habe ich ihm nochmal eine halbe Stunde erklärt, du hör zu, man muss halt auch dann mal den Fehler einsehen und dann auch kompromissbereit sein. Und wenn man dann überhaupt noch ein Geld bekommt, dann kann man ja schon froh sein.
Ja.
Weil normalerweise muss ich dann als Arbeitgeber sagen, schau, es ist nicht das Produkt, was ich bestellt habe, fertig, dann gibt's halt nichts. Und jetzt war ich noch so kulant und habe gesagt, gut, dann kriegst du die Hälfte irgendwie von dem und ausgemachten Geld und das hat ihm dann aber auch noch nicht gereicht und also da merkt man halt, ja, also es ist immer so eine Gratwanderung auch eben Leute zu engagieren, Leute zu bezahlen und dann auch eben was wird kommuniziert, schwierig.
Ja, total. Ist ja auch für dich eine Challenge, wie du als Arbeitgeber in dem Sinne umgehst. Und
dann, Producer halt mehr. Also ich arbeite ja mit den anderen Producern zusammen und jeder Producer kommt halt mit seinen Allüren daher und will dann halt aber auch nicht irgendwie zu viel Zeit verschwenden und der Stundensatz soll halt relativ hoch sein, verstehe ich alles, ja. Mhm. Aber ich meine, mein Stundensatz jetzt zum Beispiel nächste Woche bei diesem VHS-Workshop, der ist irgendwie bei 25 Euro, ne? Mhm. Und ich mache es trotzdem, weil ich mir denke, okay, ich bin halt in der Volksbildung, Volkshochschule, ich gebe mich halt auch mal unterm Preis her. Wenn ich denen jetzt sage, ich will 80 Euro, dann engagieren die mich nicht, ja. Mhm. Und so ist es halt jetzt eigentlich bei solchen Events auch. Also wenn ich da herkomme und sage, ja, ich will Stundenlohn 120 Euro, dann wirst du halt einfach nicht gebucht. Und das ist halt so diese Diskrepanz zwischen Preis-Leistungs-Verhältnissen, eben auch gerade bei den Musikern, beim Orchester hast du es auch erlebt, da ist jetzt auch wieder die Diskussion ausgebrochen, ja, 150 Euro für drei Proben und ein Konzert, das ist irgendwie wenig.
Aber es wurde im Vorhinein so ausgemacht?
Ja, ja, genau.
Okay. Und jetzt im Nachhinein wird diskutiert?
Nee, jetzt bei dem kommenden hier, bei dem kommenden Jahresabschlusskonzert von Mio. Okay. Und da habe ich halt aber auch, wenn du so die Referenzen hernimmst, Theater in Baden oder also andere Orchesterstellen, die dann, ja, die zahlen jetzt, die haben, ja, zahlen dann schon ein bisschen besser, aber es sind halt etablierte Theaterhäuser oder so. Und die können sich das dann auch viel einfacher leisten. Okay, also es ist echt, echt wahnsinnig schwierig mit den Finanzen. Das ist so ein Wunderpunkt bei den ganzen Projekten, muss ich gestehen. Und der macht mir auch echt so Magenschmerzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe jetzt so Reflux. Der wird nicht besser, ja.
Ja. Ja, aber ist doch trotzdem, also du hast ja einen ganz guten Spagat da, glaube ich, jetzt hingelegt und mal wächst
einen
ja
was?
Ein Spagat, sag mal
nicht Spagat. So. Du hast es so lustig betont.
Ach so.
Spagat. Spaghetti.
Aber ja, ich glaube, man wächst ja an seinen Aufgaben und das machst du ja in dem Sinne dann auch und dann durch Erfahrungen lernt man ja auch dazu und dann...
Jo, ja. Einerseits, andererseits denke ich mir, ey, Alter, bist 35, wow. Und streitest dich wegen 150 Euro rum. Also das ist halt auch wieder irgendwie so ein bisschen... Ah.
Ja, naja. Lästig.
Lästig.
Lästiges Thema. Aber genau, das Schauspiel und der Gesang und so weiter, da stand jetzt im Mittelpunkt bei den Brechtliedern.
Bei den Brechtliedern, aber dann auch beim Harry, ne?
Genau,
beim Magister. Da warst du ja auch dabei, ne?
Ja, was meinst du genau?
Diese Harry der Wiener Geschichte.
Ja, genau.
Der Kabarettabend, ne? Der war ja dann auch danach.
Genau,
hast du den eh?
Der war ja danach.
Oder haben wir den ausgelassen?
Nee, der war danach. Nee, kann ich nicht
sagen. Der kommt, ja.
Genau.
Aber was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, dass... Genau, ich wollte nochmal fragen nach dem Background bisschen mit den Brechtliedern. Wann die Entscheidung gestanden ist, okay, wir machen das, wann die Nama im Boot war, wann die Paula im Boot war. Mhm. Paula war die Pianistin.
Mhm.
Genau, und wie alles so ein bisschen seinen Werdegang genommen hat bis zum finalen Event, wo ich ja dann dabei war.
Ja, also das ist alles sehr sporadisch irgendwie aufgetaucht. Das hat angefangen im Mai, glaube ich, haben wir die erste gemacht. Die erste, oder später noch, im Juni. Also vorm Sommer haben wir die erste Aufführung gehabt. Und das war komplett zusammengestöpselt aus Liedern, einer kurzen Probe und dann einer Aufführung, die irgendwie moderiert werden musste, im Sinne eines angelehnten Theaterstücks, dass man sagt, okay, man nimmt irgendwie so ein bisschen dieses epische Theater, man nimmt überhaupt Theaterfiguren, eben dann den Sängertypen und die Sängerin, die halt quasi so eine Art, ja, Duo dann spielen, ja. Und das hat sich dann eben mit der Frau Fassbinder und dem Herrn de Kos so eingerichtet, dass wir uns halt gesiezt haben. Das ist halt so typisch Doppelkonferenz, also Wien nennt man das so, das ist halt irgendwie eine Doppelkonferenz, dass sich also zwei irgendwie halt so sehr höflich irgendwie auf der Bühne geben, so Marcel Reich-Ranicki-mäßig, so Herr Kritiker, ich bin ein Kritiker. Das haben wir dann eben genommen und haben das komplett runter improvisiert, den ganzen Abend, und haben die Lieder dazwischen eingebaut. Also haben eine Reihenfolge gehabt, Alabama-Song, Kanonensong, Matrosensong, die Seeräuber Jenny und den Surabaya Johnny, und so ging das dann quasi über die Liederreihenfolge, hat sich das Theaterstück entwickelt, eben, dass man dann sagt, okay, es fängt mal mit dem Alabama-Song an und dann gehen wir auf See und dann kommt der Matrosensong, dann kommt die Seeräuber Jenny und dann reden wir irgendwie vom Blauen Meer und dann reden wir eben vom Klotzi. Das war irgendwie dann die Idee, dass man da sagt, okay, man nimmt so im epischen Theater von Brecht ist es üblich, dass er eben zum Beispiel Kaffeeol, also Kohlköpfe, nimmt und sagt, das Kaffeeol ist jetzt das, worum sich alle streiten. Ja? Mhm. Also so als Mafia, als Sinnbild, genau, als Metapher. Und da haben wir dann eben auch gesagt, oder ich habe dann gesagt als Regie, lass uns doch da was aufbauen.
Mhm. Ah ja, cool. Und habt ihr anhand den Liedern quasi kontextmäßig den Text so ein bisschen zusammengestellt. Aber dann auf der Video muss man auch sagen, ein bisschen wieder improvisiert und nicht haargenau Text für Text irgendwie jetzt durchgegangen.
Ja, also es war dann schon so, dass ich dann erpicht drauf war, dann jetzt bei der zweiten Aufführung, bei der du dabei warst.
Erpicht?
Erpicht.
Das heißt?
Ich war also dezidiert daran quasi interessiert, dass es dann dass es dann schon so läuft, dass wir das alles auf Teleprompter hatten. Mhm. Du hast es ja dann erlebt. Wir haben dann den Text gescriptet, wir haben den Text dann da gehabt und haben uns dann doch schon ziemlich daran gehalten, weil einfach es schon eine Höchstleistung ist, so 40 Minuten Unterhaltung auswendig und dann noch die Songtexte auswendig. Also das ist dann so zwischendurch, eben wenn man das jetzt nicht so hauptberuflich macht, im Sinne von, ich bin beim Theater angestellt und mache das drei Monate Probe und dann 6 Monate jede Woche die Aufführung, dann brauchst du das halt so.
Ja.
Und das kommt halt eigentlich vom Fernsehen auch. Da haben wir eigentlich Teleprompter recht viel. Ich meine, du kennst es vom MDR.
Ich
kenn
ja.
Und da fand ich jetzt den Spagat auch spannend zu sagen, okay, wir machen quasi Theater, teleprompten das, aber das ist auch eine neue und finde ich ganz innovative Lösung.
Mhm. Um sich ein bisschen dann doch dran zu hangeln, ein bisschen in dem Sinne.
Ja, also schon, um einfach halt einen klaren Ablauf zu haben und eben beim Harry der Wiener hast du es ja auch erlebt, da habe ich irgendwie 60 Minuten Kabarettprogramm als Dialog und das schaffe ich auch nicht auswendig. Mhm. Also das muss ich auch erstmal 10-mal spielen, bis ich das dann wirklich intus habe. Mhm. Und da hilft es halt schon und ja, und deswegen hat sich das jetzt so bei mir eingespielt, das ist halt jetzt so eine individuelle Sache, also das habe ich auch so noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, dass eben Leute produzieren mit Teleprompter auf der Bühne und so. Ich frage es mich, das sieht man ja nur so bei so Gala-Veranstaltungen, dass dann der Moderator irgendwie telepromptet oder Jan Böhmermann oder so, die prompten natürlich alle, was im TV so sind, aber jetzt so für Kleinkunst finde ich eigentlich ein spannendes Konzept und wäre vielleicht auch eine Marktlücke zu sagen, hey Leute, spart euch 3 Monate Probenzeit und stellt es am Bildschirm hin.
Stimmt, das ist echt eine Überlegung. Also gut, im TV-Bereich wird es halt gemacht, damit halt die Zeiten eingehalten werden im groben
Klar.
Sinne. Und im Theater kann man ja wirklich ein bisschen improvisieren, ein bisschen mit der Zeit noch ein bisschen spielen, aber
es ist schon auch alles sehr fest. Das hast du ja gesehen. Also
ja, okay.
Das ist
dann
schon
ist es ja eine gute
strikt.
Unterstützung auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Ja, war cool. Nee, aber war auf jeden Fall echt ein schönes Event und genau, dann ist er eigentlich schon gleich übergegangen in das nächste.
Ja, tatsächlich.
Die nächste krasse
Was
Veranstaltung.
Was haben wir da alles gemacht, alter Schwede?
In die Music Live Session. Genau,
ja.
Im Musikquartier hier in Wien. Genau.
Das war jetzt letzte Woche, genau.
Genau, es war letzte Woche, war die dritte Woche, wenn man so sieht. Und die war ja auch sehr, sehr spannend. Es waren 3 Tage, 2 Tage Probe, einen Tag dann richtig das Album,
genau.
Recording.
Ja.
Ja, wie empfandest du es? Wie fandest du es so als...
Ja, das war... Es ist letztlich großartig, dass man sich hinsetzen kann und Zeit hat, Musik zu machen. Das ist halt voll der Luxus. Und dementsprechend war ich natürlich total happy und glücklich. Und das Ergebnis ist, glaube ich, auch super.
Ja, das kann sich sehen lassen auf jeden
also
Fall.
Also wir haben schönen Stream, auch Videostream gemacht und eben das Album gut in den Kasten bekommen, auch über die 2 Tage. Die Musikerinnen waren, glaube ich, auch zufrieden.
Genau. Wie bist du denn eigentlich an die rangekommen? Also in welcher Connection stehst du zu denen?
Also die sind im Orchester teilweise letztes Jahr schon dabei gewesen.
Okay.
Das heißt, das sind teilweise eben Leute aus dem Pool vom Chor und vom Media Innovation Orchestra. Und der Patrick auch eigentlich. Der ist auch, aber schon seit 3 Jahren sind wir in Kontakt. Und über ihn hat das Ganze jetzt quasi so überhaupt Fahrt gewonnen, weil er gesagt hat, er möchte unbedingt was machen. Und dann habe ich ihm irgendwie was Einfaches hingelegt. Wir wollen eben auch kompliziertere Sachen noch machen, aber das war jetzt mal so das Einfachere, wo einfach klar ist, okay, er spielt Quintett und ich Klavier und wir nehmen diese Stücke auf oder führen sie auf. Und das hat jetzt auch ganz gut geklappt so.
Mhm. Fand ich auch auf jeden Fall. War ein gutes Ergebnis. Und genau, ich hatte ja an den 2 Tagen war ich zuerst ein bisschen Making-of mit der Kamera dabei.
Genau.
Genau, wofür
es... Naja, wobei Making-of, also ist untertrieben. Also du hast ja schon wirklich jede Nummer mitgefilmt, die wir aufgezeichnet haben. Ich glaube, wir haben wirklich jede Nummer dann erwischt, weil der Abdo hatte ich dann noch abgelöst.
Genau, richtig.
Und das heißt, ihr habt euch da gegenseitig reingetigert in die Kamera. Ja. Und das war auch gut so, weil da lernst du es einfach. Ne? Also wenn du einfach mal so ins kalte Wasser geschubst wirst und dir wird gesagt, so, jetzt machen wir hier eine Making-of-Aufnahme quasi von dieser Recording-Session. Ich meine, es war ein bisschen zart, weil die Leute waren halt dann so nach 10 Stunden schon so ein bisschen nicht mehr ganz frisch und das muss man jetzt im Schnitt retten, also dass man dann da sozusagen okay, mehr Klavierhände sieht, als jetzt irgendwie Gesichter von erfreuten 10 Stunden Aufnahme-Recording-Sessions-Musiker. Ja, also das ging halt echt auf die Knochen.
Ja, ist ja nicht ohne. Aber wofür, also wo werden die dann hochgestellt?
Du, also genau, die werden auf jeden Fall jetzt, sobald die Songs aus dem Mixing kommen, werden die dann synchronisiert mit den Songs. Und dann sollen die auf jeden Fall also auf den Channel kommen. Also das ist eben Marc Di Camari, der Channel des Pianisten hier, Markus Sotiris. Und da gibt es eben auch die Noten zu kaufen auf der Website, wenn das dann mal irgendwann wahr wird. Und die sind eigentlich alle schon fertig und kommen jetzt in so ein Kompendium und werden dann verlegt auch.
Ah, cool, okay. Und wie lange hat das gedauert, die ganzen Kompositionen? Wann hat es angefangen?
Ja, also der Arrangeur hat jetzt, glaube ich, vor dem Sommer haben wir da angefangen, so Juni haben wir angefangen, dann monatlich 2 Kompositionen fertig zu machen. Fürs Ensemble.
Also zu zweit war das deine Arbeit,
oder? Genau, also das läuft auch über eine Internetplattform, Fiverr heißt die. Da habe ich einen sehr guten Kontakt bekommen über einen Niederländer, der eben jetzt der Arrangeur für das Projekt ist und der jetzt alle Songs, die ich da für Klavier quasi komponiert habe, für Quintett dann arrangiert hat.
Ah, okay, verstehe. Cool. Und dann 2 Lieder in einer Woche, hast du gesagt, okay.
Genau, also das war so ungefähr so der Outcome insgesamt. Mhm. Ja, manche haben ein bisschen länger gedauert und das hat dann mal länger gedauert. Aber prinzipiell waren wir dann so nach dem Sommer, eigentlich haben wir die Zugabe noch einen Tag vor dem Konzert dann bekommen.
Ah, okay.
Ja, also das Alhambra von Tarega, was wir da gespielt haben. Ja. Das, was auch sehr bekannt ist.
Ja. War nicht bei
da ist, glaube ich, irgendwo ein Handy noch, gell? Bin ich das, oder? Ich glaube, ich bin das. Die Zugabe haben wir dann wirklich tatsächlich ganz spontan da bekommen.
Ja, der Abdo hatte angerufen.
Ach, der Abdo. Ja. Okay.
Ja, unser lieber hier Mitarbeiter, der Abdo, der hatte gerade versucht anzurufen, der wollte gleich nochmal hier reinkommen.
Ja, aber den Schlüssel noch?
Ja, eigentlich schon.
Ja. Ja, wir sind mitten im Podcast. Ist es wichtig? Ja. Ja, wir sind da. Ja, okay. Also, unser lieber Mitarbeiter ist unterwegs zu dir, Annalena. Er möchte unbedingt dich nochmal sehen.
Okay, er wollte sich nochmal verabschieden. Ja, okay. Ist ja auch sehr nett gemeint.
Ist ja nett, ja.
Ich bin gespannt. Genau, nee, wir waren ja stehen geblieben hier bei der Musik-Live-Session mit den Kompositionen.
Kompositionen.
Genau. Und war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung. Waren auch schöne Lieder, wirklich. Genau.
Ja, das freut mich, wenn es dir auch inhaltlich gefallen hat. Ja. Das würde mich ja interessieren, wie du die anderen Sachen so ein bisschen auch aufgegriffen hast. Ich meine, Brecht-Lieder ist ja sehr politisch. Mhm. da schaut sie gleich an die Decke.
Nein,
da rollt sie die Augen, da kugeln die Augen gleich raus. Nein. Also, da gab es ja auch unterschiedliches Feedback, so auch aus dem Team. Ja. Da gibt es so, also diese zwei Fronten, die man jetzt halt so gesellschaftlich kennt. Da gibt es so die einen, die sagen, ja, das ist jetzt so ein bisschen, einfach Quatsch, was wir da machen und dass wir da irgendwie Corona da jetzt irgendwie hernehmen als Booster und sagen, das ist jetzt auch irgendwie schlimm und so. Andererseits gibt es dann auch die Stimmen, die sagen, hey, das ist voll super, dass ihr das macht und super, dass man das auch ausspricht, adaptiert, dass man das eben in die Form des Theaters mit reinnimmt. Traust du dir ein Statement zu?
Nee, ich kann eigentlich nur schlussfazitmäßig sagen, dass, also es ist ja eigentlich obvious, dass wirklich das aktuelle Thema in der Gesellschaft mit aufgenommen wird in Theateraufführungen. Und es ist ja auch gut. Also ich meine, das ist ja ein Thema.
Ja, meinst du, es wird so aufgenommen? Also weil wir haben jetzt hier 2G im Theater, das heißt, du kommst gar nicht mehr als Ungeimpfter ins Theater rein. Also, und ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwie so wirklich gesehen, dass jetzt irgendwie so aktuell kritische Auseinandersetzungen gibt. Also das frage ich mich jetzt eher, wo sind diese Kritiker? Ich meine, es gibt diese Internet-Geschichten so mit alles dicht machen aus Deutschland oder alles auf einen Tisch bringen, was jetzt zuletzt auch die Aktionen waren mit diesen Videoblogs und Videos, die ja von Schauspielern auch unterstützt wurden.
Ja.
Aber dass sie jetzt wirklich hergehen und Theater schreiben, so im Corona-Kontext oder Corona-kritisch auch schreiben oder hergehen und sagen, ich weigere mich jetzt diesem ganzen 2G, 1G und was weiß ich, was da noch kommt, Impfthema und verlasse meinen Job. Also das ist ja eine richtige Dramatik, die da gerade abrennt. Ja.
Ja, also ich persönlich versuche jetzt das Thema nicht so an mich ranzulassen, aber ist natürlich also ein allgegenwärtiges Thema, deswegen finde ich es, wie gesagt, im Theaterkontext nicht verkehrt, das einfach mit aufzunehmen. Ich meine, es wird ja jetzt schon in TV-Serien adaptiert, das Thema. Also ich bin leidenschaftlicher Grey's Anatomy-Schauer zum Beispiel, hier in der Krankenhausserie und oder irgendeine andere mit Feuerwehren und da nehmen die auch schon wirklich das Thema mit auf, weil es ja wirklich wichtiges Thema ist und weil die Leute ja dann auch interessiert ist, okay, wie wäre es denn jetzt in dem Fall im Krankenhaus, wie sieht es da dann aus bei der Situation, wenn da ein Lockdown ist und dann ist das ja, also im Sinne vom Theater, also ein bisschen adaptisch gesehen, ja auch wichtig, dass es da aufgenommen wird und auch vielleicht kritisch hinterfragt wird und ob 2 oder 3G, das soll ja jetzt hier im Bundesland, Land, wie auch immer selbst überlassen sein, da finde ich sollte man sich jetzt kein Urteil bilden hier in dem Raum. Genau. Nee, aber also fand ich auf jeden Fall auch eine coole Sache generell. Und dann ist ja schon jetzt Moment, was hatten wir denn danach jetzt noch? Wir hatten noch, das waren, glaube ich, die Veranstaltungen.
Ja, das waren jetzt so die Hauptveranstaltungen.
Genau, und so im Alltagsgeschäft hatte ich ja dann einen coolen Einblick im ist ja jetzt gerade so ein bisschen der Aufbau in Social Media mit den ganzen...
auch TikTok eben, genau. TikTok
und so, dass das ein bisschen jetzt im Kommen ist und so. Aber da muss man ja auch wirklich in deiner Position auch echt up-to-date immer sein, ne? Und gucken, dass man da jetzt TikTok mit aufnimmt, dass man vielleicht, was weiß ich, was nächste Woche jetzt kommt für ein Trend.
Ich hoffe keiner mehr, weil es ist ja... Es ist ja schon grenzwertig, wie viele Kanäle wir da bedienen. Genau, aber da siehst du so ein bisschen halt, dass an diesen ganzen Social-Media-Dingen halt viel Zeit und Investment auch drin hängt. Letztlich, genau, die Will Lachen Comedy Club-Sendung, die du da auch mitbetreut hast, ist eben seit 5 Jahren existent und ist eigentlich so ursprünglich herausgewachsen aus so einem YouTube-Format, Idee, dass man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal überhaupt die Möglichkeit, so einen YouTube-Channel zu machen und dann biete ich das auch anderen Leuten an. Und dadurch ist es dann gewachsen. Dann haben wir so eigene Show-Konzepte geschrieben, eben wie jetzt die Barbier-Show oder die Ibiza-Show, wobei die dann schon wieder quasi postaktuell noch sind, weil eigentlich die Show als solche, da gibt es eben jetzt auch erste Formate sozusagen, die als Show funktionieren soll, sei es jetzt irgendwie so eine Herzblatt-Show oder so, das, was da so ein bisschen integriert ist auch. Also es gibt so Hybridformen und dann gibt es halt so Formen von so Show-Formaten, die wirklich nur das sein sollen. Und das ist alles so auch, das hat sich alles so entwickelt und entwickelt sich auch noch weiter. Also die Normalzeit kann man da empfehlen, das ist die aktuellste Sendung, wo wir eben auch so dieses Covid eben bearbeiten und die willlachen.at, eben wie es halt auch heißt, es soll natürlich irgendwie dazu auffordern, mehr zu lachen. Das ist natürlich gerade im jetzigen Kontext auch wieder irgendwie eine, ja, ein bisschen schwierige Herausforderung zu sagen, so ja, unter ihrer Maske, unter unserer Maske erwartet sie ein Lächeln. Ja, das ist schon klar, aber nach 2 Jahren, quasi nachdem du 2 Jahre lang wirklich halt irgendwie Maskierte nur noch rumlaufen siehst, größtenteils, wenn du aus der Tür trittst, ist das halt schon auch so ein bisschen posttraumatisch, ja. Und Lachen überhaupt vor Pandemie etc. war das ja auch jetzt, ist jetzt ja nichts, was, wo du sagst, das passiert jetzt in unserer Gesellschaft täglich und alle belächeln sich und alle sind glücklich und also es wäre ja schön und das ist halt so ein bisschen das Ziel und dann machen wir aber Realsatire, also wir machen politische Statements, wir machen auch politisch inkorrekte Statements und versuchen quasi dadurch auch politisch aufzustacheln und zu provozieren auch absichtlich, um eben Leute zum Lachen zu bringen, wenigstens, also es gibt ja verschiedene Lacharten auch zu sagen, okay, ich lache jetzt drüber, weil es mich so packt oder weil ich es lustig finde oder ich lache jetzt drüber, weil ich eigentlich vor Erstaunen und vor Blödheit sozusagen sage, ey, so blöd kann man doch nicht sein, hahaha, ha, ha, ja. Also, dass man so lachen anfängt, weil man sagt, okay, meinen die das jetzt wirklich oder sind die so deppert, würde man auf Wienerisch sagen, ja. Und das sage ich auch halt, ja, dann habe ich ihm aber trotzdem ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, auch wenn es quasi für ihn dann nur so ein abschätziges Lachen war.
Lachen bleibt lachen.
Lachen bleibt lachen, genau.
Richtig. Nee, aber ist auf jeden Fall eine gute Intention bei dem Ganzen, bei der ganzen Arbeit, die man ja dann hat bei Wir Lachen vor allem. Finde ich auf jeden Fall gut, weil ich meine, es ist ja was man der Gesellschaft dann Gutes auch tut, mit dem Lachen und mit dem Lacher. Aber ja, das ist natürlich eine Sache mit der Maske. Wird aber busy. Jetzt peu à peu vielleicht auch wieder besser. Mal schauen.
Meinst?
Ich bin optimistisch.
Ja, wenigstens einer. Ja. Wenigstens eine. Also ja, das ist ein anderes Thema. Ich bin zuletzt mit der Clownsmaske auch rumgelaufen. Also ich finde, Clownsmaske in Anführungsstrichen. Also ich glaube, die nächste Pandemie wird unsere Nasenflügel angreifen und das Riechorgan dann auch. Wir müssen dann das Riechorgan schützen und da verkaufen wir jetzt schon im Comedy Club auch rote Nasen. Also ihr könnt euch jetzt schon also rote Nasen bestellen auf www.villach.at. Dieser Nasenschutz wird euch noch vielleicht das eine oder andere Riechorgan schützen und quasi vor etwaigem Verlust dann der Riechorgane quasi schützen, ja.
Okay, das ist ein schöner Gedanke.
Das ist ein vollkommener Quatsch, aber da sieht man auch, finde ich halt, dass es halt genauso ein Quatsch ist, eine Baumarktmaske aufzuziehen und die soll einen dann schützen. Aber es ist halt sozusagen, ja, also wirklich krass halt, wie du sagst, dass das halt Lachen so eben und diese Gesichtszüge sowas, also Gesichter zu sehen, ist einfach schon was sehr Essentielles. Also wenn man einfach, und das siehst du ja auch bei Burka und der Burka-Diskussion und Dschihad und so, wenn jetzt Menschen komplett verhüllt sind, dann siehst du halt keinen Menschen, sondern du siehst halt einfach jemand, der sich verhüllt, ja. Oder du siehst jemanden, der eine Maske trägt. Und das ist halt schon, also mir jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal aufgestoßen, auch negativ. Weil ich mir denke, dann schimpfen die Österreicher vor allem auch pauschal jetzt gesagt, die FPÖ und die ganzen Rechtsnationalen ja alle gegen die Moslems und ja, die dürfen keinen Dschihad tragen und keine Burka und so. Und das jetzt in Vergleich zu ziehen, ist natürlich auch ein Quatsch, aber man merkt schon eben, wie das dann doch also zusammenhängt. Also wenn man seine Gesichtsmuskeln versteckt oder dann den ganzen Körper versteckt oder auch nur, was weiß ich, die Bank überfällt und eine Sturmhaube auf hat oder eben ein Scharfschütze ist, der ja auch irgendwie eine Sturmhaube auf hat, damit er nicht gleich erkannt wird. Keine Ahnung, warum macht das die Armee so? Weil jemand, der tötet, der soll dann inkognito töten oder so. Also das ist ja auch alles so Maskerade. Und ja. Masken kommen eigentlich ja für mich eher aus dem Spiritualismus, also aus dem Schamanismus, dass man wirklich sagt, okay, du ziehst jetzt eine Maske auf, so Louis XIV, so auf dem Hof des Sonnenkönigs, da bei den Bällen, da waren Maskenbälle und so, da war das ja noch so als Spiel auch gedacht. Oder
beim Fasching oder Karneval.
Oder dann beim Fasching-Karneval ist es natürlich eben auch noch aktuell.
Thema, genau. Aber nee, wie du schon meintest, wenn man so eine Alltagsmaske jetzt aufhat, dann finde ich es auch immer überraschend, wenn ich die Leute das erste Mal sehe mit einer Maske, stelle ich mir die teilweise an der Maske anders vor, wie sie dann tatsächlich sind und dann überrascht mich auch immer wieder, okay, wie sie dann aussehen. Das ist natürlich auch ein kleiner Nachteil an der ganzen Sache. Aber ja, wie du schon meintest, Maskerei war schon immer ein Thema, wird es anscheinend auch immer noch bleiben.
Ja, die Maskerade, ja.
Genau, aber...
Die Maskerei.
Wie sind wir denn dazu jetzt gekommen? Wow.
Ja, eigentlich über Villachen. Also ich habe ein bisschen erzählt von Villachen. Genau. Und Villachen kann natürlich eigentlich nur so wirklich bestehen, wenn halt die Leute auch lachen dürfen oder das Lachen auch zeigen können. Genau. Und das war so mein Aufhänger, weil ja dieser Podcast hier Urban Vibes heißt und über Villachen ausgestrahlt wird. Das heißt, genau, jetzt noch meine vielleicht Fragen an dich abschließend. Gerne. Ich frage immer folgende Fragen. Was sind deine Kindheitsticks? Hast du so einen Tick, so wo du sagst, so als Kind, so dass ich habe so Briefmarken gesammelt oder ich war so voll die nerdige Inlineskaterin oder was waren so deine, was sind so deine...
Willst du vielleicht erstmal deinen sagen?
Also ich sage immer was Neues, aber ich kann natürlich immer was sagen. Also ich habe Briefmarken gesammelt, das stimmt. Ah, tatsächlich, okay. Ich war auch Aquariant, wie heißt das, Aquarium, also ich hatte Aquarien, mehrere Fische und so. Okay. Also ich war so auch total so in dieser Fischwelt und jetzt neulich habe ich wieder eins gesehen zum Leasen und ich würde mir am liebsten so, wenn ich ein neues Office habe, dann lease ich mir ein Aquarium. Okay. Das ist einfach Aquarium.
Es gibt jetzt so eine Ruhe, oder? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also Fische und so Aquarium, das, ich finde das, okay, ich find das einfach toll.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch oder eine Schildkröte, aber...
Boah, du hattest eine Schildkröte.
Ja, eine Wasserschildkröte und ich habe sie Hermine genannt.
Hermine.
Meinem damaligen Lieblingsfilm natürlich, Harry Potter. Genau.
Ah, du bist so ein Harry Potter-Nerd.
Ein Potterhead, das sagt man auch.
Ein Potterhead, okay. Ah.
Nee, tatsächlich, echt? Ja.
Ich und welcher ist der geilste Harry Potter aus den 100 Bänden?
Welcher Teil? Mhm. Ich bin Fan vom dritten tatsächlich. Mhm. Und ich bin Team Hufflepuff übrigens.
Du bist Team Hufflepuff?
Ja, was bist du?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das müsstest du mich zuordnen, ich weiß es nicht.
Okay, schwierig. Aber,
süß, da ist man so in Teams quasi. Also richtig, so die Montagus und die Capulets.
Ja, so kann man sagen, in vier Teilen, also in vier Häusern kannst du eingeteilt
werden. In vier Häuser kann man eingeteilt werden. Und dein Haus ist dann?
Team Hufflepuff, das ist das Gelbe, das sind so die, ja, die Loyalen, die Hilfsbereiten, die, mhm, die, ja, also es steckt viel dahinter. Genau, aber es sind schon wieder abgeschweift.
Nee, absichtlich. Ich habe ja so eine abgeschweifte Frage jetzt mal hier eintröpfeln lassen.
Nee, ich wollte sagen, mir ist jetzt spontan eingefallen, dass ich ein totaler Murmelfreak war. Also ich hatte alles, ich hatte so eine krasse Murmelbahn.
Murmellaufbahn?
Genau.
Echt?
Ja, und auch mit ganz, ganz verschiedenen Farben und Formen. Und
große Murmeln, kleine Murmeln.
Genau, und bunte und genau,
wow,
das war so mein Ding, ja.
Wow.
Das fand ich toll.
Murmeln ist ja schon hammercool.
Ja, genau.
Wir hatten dazu eine kleine Anekdote, wir hatten so Murmelgläser und die waren so große Einmachgläser, also so Riesengläser. Mhm. Und der Witz war dabei, unsere Eltern haben uns, du musst gehen, gell?
Nee, das ist einfach so mein Alarm, der dich nicht auskriegt an der Uhr. Aber
der kommt immer um 16 Uhr, oder?
Genau.
Wir hatten diese Murmelgläser und unsere Eltern hatten dann irgendwann dieses pädagogische Highlight, uns zu sagen, okay, ihr kriegt für jede Haustätigkeit, die ihr macht, kriegt sie 4, 5 Murmeln oder 2 oder eine.
Ja.
Und dann mussten wir diese Murmelgläser anfüllen.
Okay.
Und es war natürlich eine never-ending Story, weil es sind halt solche Gläser.
Ja.
Und bis du die mal voll kriegst, es ist einfach ein Hohn. Also es ist sozusagen, okay, du sagst jemandem so, arbeite mal hier. Und nach 4 Jahren ist halt, ja, gearbeitet worden, aber ja, es ist irgendwie fies halt so pädagogisch.
Okay, wow.
Gibt halt kein Ziel.
Nee.
Ich meine, wobei sie dann schon gesagt haben, okay, das ist dann ein großes Ziel und wir fahren dann nach München ins Deutsche Museum oder so. Also es war dann irgendwie schon so ein Ansporn, aber es hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, dass es halt irgendwie, wir sind dann in die Geschäfte gegangen und haben, glaube ich, unsere eigenen Murmelnetze gekauft und haben dann aufgefüllt. Und mein Vater war dann auf einmal, wie kann das so schnell voll sein? Ich hatte noch nicht mal die Murmeln so viele gekauft, ja.
Oh je, okay, wow.
Naja.
Aber auch witzige Geschichte.
Genau.
Ich hatte sie wirklich nur zum Spielen.
Ja.
Ja, genau. Okay, das war die erste
Frage. Das war jetzt eine Wahnsinnsfrage. Genau, die anderen Wahnsinnsfragen, die ich so stelle, sind, was regt dich so richtig tierisch auf? Wo sagst du so, das ist sowas, wo ich so überhaupt nicht kann? Also so umgedrehtes Toilettenpapier oder sowas, so Kleinigkeit, aber wo so du so sagst, so Banales. Gibt es da so, was ist so, wenn du mal so nachdenkst jetzt, dein Banales, Banalitäten,
okay.
Trauma.
Gib mir wieder ein Beispiel bitte, was dir einfällt.
Ah ja, was? Ich habe jetzt wieder gelernt. Also ich habe jetzt wieder gelernt, so Standardsachen sind halt irgendwie so Sachen aufräumen oder also Dinge aufräumen, hinterherräumen. Oder auch an einer Party irgendwie regt mich wahnsinnig auf, wenn Leute irgendwie ihren Schmutz dann irgendwie liegen lassen oder irgendwie vom Bier das so abmachen, das Etikett und dann hast du dann überall die Kügelchen und so. Sowas regt mich unglaublich auf.
Ja.
Es macht mich voll unrund.
Unrund?
Ja, da schmeiße ich diese Kügelchen am liebsten samt dem, der sie fabriziert habe, hinten raus. Also, Nee, also es sind natürlich einfach so Bagatellen, wo man sich denkt, hä, ja. Echt jetzt? Bist du schon so pedantisch? Ja, ja. Bist du.
Okay, verstehe. Ja gut, nee, das ist ja aber auch was Ärgerliches. Was mir jetzt
total ärgerlich.
Was mir jetzt einfällt, First World Problems.
Genau.
Nee, was mir spontan einfällt ist, das habe ich jetzt letztens erst bei der Zugfahrt hierher, dass sich Leute einfach so krass über Verspätungen aufregen können bei den Bahnmitarbeitern. Mhm. Da können ja die Bahnmitarbeiter nicht. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen unnötig so, ja, warum, was gibt dir das jetzt, dass du dich jetzt da lauthals im ganzen Zugabteil beschweren musst. Aber naja. Mhm. Da gebe ich immer nicht so viel. Also ich versuche es immer schon nicht so emotional mich ranzulassen und dann noch abzuschirmen. Das ist einfach unnötige Aufregerei eigentlich. Aber sowas ist total unnötig.
Ja, verstehe.
Ja.
Ja.
Next
ja,
one.
Ja, warte, ich habe noch was. Aber vielleicht hier mal kurz, was ist denn hier mit der Schmusi-Musi passiert. Wir sind hier auf Soundcloud. Wir hören uns mal kurz was an. Zum Abschluss ein Song von Waldeck. Mhm. Midsummer Night Blues. Das passt gut. Mhm.
Okay.
Hat der Wackelkontakt? Ja, ja, der hat Wackelkontakt.
Jetzt höre ich sehr laut. You
read my mind. No one between us. Just sunshine away, away. It felt so good. It felt so right. Somehow in between a summer's night away. Ja, Waldeck hier am Start. Was ist so deine Lieblingsband gerade?
Lieblingsband. Band habe ich nicht mal wirklich, sind eher so Sänger.
Sängerin? Echt?
Ja, aber ich bin eher so die Mainstream.
Bist du die Mainstream-Tante?
Ja,
aber nicht, was so gibt's gerade Mainstreaming?
Was gibt's denn gerade? Wow, diese Musikfrage, die regt mich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen auf, weil ich da immer auch nicht genau weiß, was ich sagen soll. Nee, Mainstreaming, aber auch ein bisschen so Deutschpop geht auch, Deutschrap, aber eher so im International-Sinne.
Okay.
Was halt gerade so up-to-date ist.
Genau. Hast du dann eigentlich die Clubs in Wien so unsicher gemacht?
Ja.
Ja, wo warst du? Burggarten?
Burggarten? Nee, war ich nee. Nicht. Sag mir auch
Volksgarten.
Volksgarten auch nicht. Oh, nee. Aber habe ich gehört tatsächlich.
Das in der X, wie heißt der? Club X heißt er jetzt. Die Passage da bei der Oper. Warst du da in dem Club?
Nee, sag mir nichts. Nee, tatsächlich nicht. Ich war mal in den Stadtbahnbögen ein bisschen und in der Battlealm.
In der Battlealm? Okay. Die kenne ich nicht mal.
Viel Schlager.
Aha.
Und dann in der Grelle Forelle.
Ah, in der Grellen Forelle.
Genau.
Okay.
War auch eine Erfahrung, aber.
War nice, oder?
Ja, kann man gemacht haben.
Kann man gemacht haben. Okay. Ja. Okay, okay. Ja, abschließend hier zu den Urban Vibes Fragen hier quasi. Ja. Was unsere Zuschauer, Hörer interessiert, ist dein peinlichster Moment in der Schule.
Puh, da fällt mir tatsächlich gerade einer ein. war gar nicht mal in der Schule, sondern auf dem Weg zur Schule. Also mir ging es richtig schlecht, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber war ich auch noch relativ jung, 7., 8. Klasse. Und dann, ich bin halt immer im Bus quasi zur Schule gefahren und ich stand dann halt im Bus, weil ich einer der relativ späteren war, die eingestiegen bin, und dann in einem Zwischenraum, wo man hinten einsteckt. Und dann musste ich halt, ich musste halt einfach in dem Bus mich übergeben.
Ui.
Und oh, das war so, so unangenehm, weil es einfach die Leute waren, mit denen ich ja jeden Tag zur Schule fahre, also die jetzt auch nur so vom Sehen kennen. Aber das war mir so peinlich.
Oh, yeah.
Das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, wow, wieder Busfahren.
Muss jetzt nicht sein, ne?
Ja, nee, das
tatsächlich. Ja, das ist echt peinlich. Ja. Also wirklich, Annalena, hast dich da nicht ein bisschen zusammenreißen können?
Nee, leider nicht.
Dein Spruch des Tages.
Mein Spruch des Tages.
Was ist so dein Spruch?
Mein Spruch ist, all we need is now.
All we need is now?
Ja. Yeah. That's the spirit.
That's okay.
That's my motto. That's...
Das ist ein gutes Motto, ja.
Ja.
Yeah. Das ist sehr kreativ.
Ja. Yeah.
Quasi.
Und, was auch immer ein Reminder ist, why Aha. not?
Ach, why not?
Also, warum nicht? Also, Aha. warum nicht spontan Aha. sein? Warum nicht das machen? Warum nicht hier sein?
Aha.
Ja.
Cool, das hast du sogar reingetaggt in deinen Arm, oder wie?
Ja, reingetaggt. Also
voll hart, ey. Hart. Ja, geil, Annalena. Also ich bin mit meinen Fragen schon am Ende, weil du siehst, die werden jetzt auch nicht besser. ne, das heißt, und du hast, glaube ich, auch alles nochmal rekapituliert, was wir eben in den 4 Wochen erlebt haben. Natürlich kann man jetzt nur anreißen in so einem Gespräch, aber wir haben viel erlebt und da bleiben viele Erinnerungen hoffentlich, eben auch gute.
Ja, auf jeden Fall. Danke dafür.
Und danke auch dafür, dass du dich da so drauf einlassen konntest. Das ist auch wirklich ein Chapeau an dich zu sagen, also weil die Kreativbranche ist eben schon auch speziell und da muss man sich dann auch erstmal zurechtfinden, aber das hast du ganz easy hingekriegt, fand ich, ja.
Danke.
Voll gut.
War echt eine coole Experience, würde ich nicht missen wollen und genau, deswegen war echt auch eine coole Erfahrung. Danke nochmal an der Stelle, hoffentlich.
Sehr gut, ja cool, dann würde ich sagen, sind wir soweit und geben mal nach draußen liebe Grüße hier Urban Vibes Podcast mitten im schönen November 2021. Es geht wieder los, es wird kalt, die Leute verziehen sich nach drinnen, Weihnachten kommt, das neue Jahr kommt, es wird wunderschön und ja, habt euch wohl in jeder Jahreszeit, egal welche das jetzt ist, weil es kann sein, dass der Podcast dann mit ein bisschen Verspätung dann erst im Frühjahr online geht. Die Backline. Also in diesem Sinne, ja, schaut vorbei auf den anderen Plattformen hier von willlachen.at und das war's Ende und Aus mit uns hier, Annalena und ich heute von der Abriss-Party, Podcast-Party hier aus dem Studio am Schumacherplatz, Studio RAR, legendär, aber leider nach 6 Jahren ein Ende hier. Ja.
Eine Ära geht zu Ende.
Aber wo was aufhört, fängt was Neues an. So muss es sein. Ja.
Neues Kapitel.
In diesem Sinne, dann schöne Zeit.
Genau.
Ein schönes Leben.
Oder wie man hier sagt, Baba.
Baba. Baba.
Urban Vibes.